einfach nur abgeliefert. Thomas Wagner, der, glaube ich, eine ganz ruhige Woche hatte, oder? Du wirkst völlig entspannt.
Ich hatte wirklich tatsächlich, seit letzte Woche hatte ich nur am Samstag Münster.
Wahnsinn.
Fahr gleich zu den 24 EM-Trainern, die in Düsseldorf auf der Kö heute alle sind. Interviews für Magenta.
24
Ja,
EM-Trainer sind heute
Spalletti,
da.
Southgate, Deschamps sind alle da.
Auch Julian Nagelsmann.
Auch Julian Nagelsmann.
Die sind heute alle in Düsseldorf.
Die treffen sich heute.
Einkaufen, oder?
Nee, das ist so ein Media-Workshop für die Trainer und wir machen da Interviews.
Und
Das
das
wird
wird.
gleich eine Schlacht mit Markus Brumbaum zusammen, bin ich da.
Das wird von der UEFA.
Ach,
Wahnsinn. Das ist natürlich schon geil.
Crazy. Aber jetzt erstmal dritte Liga,
Ich habe
ne?
gestern ab 12 Uhr auf der Couch gelegen und habe 8 Stunden Fußball geguckt und dann den Tatort.
Oh, den habe ich auch gesehen,
Ich
den
habe
Tatort.
nichts gemacht, Tobi. Es ist so schön. Wenn du an der Couch fast schon festklebst nachher. Einfach geil.
Schön Essen bestellt auch.
Nee, die Pizza habe ich mir sogar noch geholt. Holzofenpizza, damit ich wenigstens einmal mal draußen war. Es war
Fürs gute
herrlich.
Gewissen, ne?
Ja.
Ja, bei dem Wetter bleibt man auch besser drin den ganzen Tag.
Nö, ich war ja am Wochenende nur draußen unterwegs und gestern war es aber gar nicht so schön, das Wetter bei uns in Sülz. Und ich habe ja so Kippdinger und dann lag ich da so halb in der Sonne. Es war einfach schön.
Ja,
Immer
du bist
wieder.
auch braun geworden. Das
Ja,
merkt man, ja.
immer schön eingenickt, gelesen und so. Das war einfach schön.
Ist das herrlich? Ja, mit so einem ausgeschlafenen Thomas Wagner kann es nur die beste Folge aller Zeiten werden.
Ja, wollen wir über Fußball reden?
Ja.
Getränk in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4 zu 3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Seid gegrüßt, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Folge 34 von 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Es ist Montagmittag, wir sitzen zusammen in den Straßburger Studios in Köln-Mitte. Wir haben Streuselkuchen und Kirsch.
Was nee, ist das? Es ist Rhabarber. Oh, dort drauf das Rhabarberstreuselkuchen und der normale. Es gab
Boah,
nur noch ein
ist
Stück.
Das gut.
Ihr müsst euch das vorstellen, es ist Montag. Wann war ich da? Wie viel Uhr haben wir jetzt?
12:15.
Ja, da war ich so vor einer Dreiviertelstunde dort und da war einfach schon der Streuselkuchen aus. Also es ist Wahnsinn, was dieser Podcast mit der Bäckerei Balkhausen macht.
Aber Sie sind immer noch ahnungslos.
Sie sind immer noch ahnungslos. Sie denken sich, warum ist dieser Kuchen ständig ausverkauft? Ja, ich werde Sie weiterhin nur als Kunde beglücken und irgendwann werde ich es
Es gibt
auflösen.
auch hier keinen Parkplatz in der ganzen Straße, sonst kriegt man ja ab und zu mal einen.
Ja.
Hier riesen Autokarawanen bis zum Neumarkt, zu Fuß Schlangen. Also ich glaube, das ist schon auch uns zu verdanken.
Das muss man sagen, ja. Es bestellen auch Leute irgendwie so ein Backitsch-Gebäck, ja. Bäckerei Backitsch.
Man muss auch sagen, wie die Straße hier sitzt. Kurze Hose schon, Sonnencreme und sowas. Ne? Also der Sommer ist ausgebrochen in
Es
Köln.
ist Sommer, es ist Sommer.
Mhm.
Ich bin ja, bereit, die nächste Ausgabe oder ist die übernächste vom Whirlpool auszumachen. Genau.
Ich stelle mal die Runde kurz vor und beginne heute mit unserem Kultkommentator, bei dem wir zu Hause sitzen. Strassi, dem niemals die Luft wegbleibt. Am Samstag blieb ihm aber die Lufthansa weg, was ich so gehört habe. Aufgrund einer Verspätung für ihn ist das nur noch ein Tomatensaftladen mit bodenlos Personal. Christian Straßburger.
Servus.
Der nächste kennt sich mit Fliegen aus, ist ja eh ständig on air. Druckverlust ist ein Fremdwort für ihn. Seine eigene Fernsehserie würde Turbulenzen und Partner heißen. Aber er landet überall. Thomas Wagner.
Hey.
Geil, hallo.
Ja, und wenn die anderen in diesem Podcast ihre Meinung äußern, wird der Dritte im Bunde zum Fluchbegleiter. Er hat alles auf dem Radar. Er ist das Fahrwerk von 4 zu 3. Er ist First Class. Yannick
Oh,
Barkic.
Dankeschön.
Hey.
Mein Name ist Tobi Schäfer. Ich begrüße euch.
Du bist der Pilot.
Ich bin der Pilot,
Ja.
ja, Pilot und Co-Pilot in Personalunion.
Da habe ich letztens gelesen, auf irgendeinem Flug ist der Pilot, hat gesagt, so, ich gehe jetzt mal schlafen und der Co-Pilot ist auch eingeschlafen. Da haben beide geschlafen, eine Viertelstunde, aber das Flugzeug ist alleine geflogen.
Ja, die sind
Wahnsinn.
ja tatsächlich auf Autopilot eingestellt, ne? Aber ich habe mal einen gehört, der ist über den Atlantik geflogen, der hat gesagt, er war da zugeteilt oder neu in der Firma, der hat gemeint, die hatten gar keine Ahnung vorne. Und als er schlafen sollte, hat er gesagt, ich gehe nicht schlafen, weil er hatte ein bisschen Schiss bekommen.
So, wir pressen euch jetzt wieder eine neue Folge 4 zu 3 auf Mund und Nase und auf die Ohren und haben eine ganze Menge zu besprechen. Wir wollen über den Aufstiegskampf in der dritten Liga reden, wir wollen über den Abstiegskampf in der dritten Liga reden und wollen aber beginnen mit Genesungswünschen an einen Pressesprecher in der dritten Liga, der liebe Norbert Meyer von
Ja,
SC Verl.
Die
liegt flach.
Nachricht hat mich auch erreicht die Woche. Liegt flach mit Bandscheibenvorfall, frisst eine Ibo nach der anderen und
wir drücken alle Daumen, dass der schnell wieder on board ist, um im Bild zu bleiben.
Er kommt stärker zurück, als er vorher war. Norbert Meyer.
Gute Besserung.
Ja. Grüße gehen raus.
Ganz netter, feiner Kollege.
Und Genesungswünsche müssen wir auch den Leuten schicken, die negativ aufgefallen sind zuletzt, die nämlich, ich sag's mal, wie es ist, die Morddrohungen abgeschickt haben. Das war wirklich ein nächster Tiefpunkt in der Drittliga-Thematik jetzt zuletzt. Es gab Morddrohungen oder eine Morddrohung gegen Stefan Kutschke von Dynamo Dresden und gegen Schiedsrichter Martin Speckner, der das Bielefeld-Spiel gepfiffen hat mit dem späten Ausgleich.
Ja, ich habe es gestern gesagt, als wir darüber gesprochen haben. Ich weiß gar nicht, ob wir es hier nochmal thematisieren müssen oder sollen, weil da gibt es ja gar keine zwei Meinungen drüber. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, was im Internet los ist mit Verrohung und sowas. Ich habe das Gefühl, immer mehr Leute drehen völlig am Rad und lassen ihren Frust an allen anderen Sachen raus. Wahrscheinlich sind das dann selber Leute, die noch nie mal gegen den Ball getreten haben. Das macht es noch grotesker. Es ist so absurd, wegen Fußball, also überhaupt Morddrohungen, aber wegen etwas, was eigentlich Spaß machen soll. Ich weiß nicht, was die Leute, also man muss es ehrlich sagen, die Gesellschaft wird immer kränker.
Ja, deswegen meinte ich auch Genesungswünsche für die, ja, weil bei denen offenbar irgendwas kaputt ist.
Ja, ja, ich fand die Dimension ist einfach so mal so eine ganz andere. Wir reden ja häufig über Kritik aus den Social Media und so ein Kram, aber da hat ja jemand dann aktiv wirklich einen Brief geschrieben, ist zur Post gegangen, hat da einen Stempel drauf gemacht, hat den abgeschickt. Also das ist ja wirklich, das hat ja richtig Substanz. Also deswegen finde ich es einfach nur krank und dass das jetzt so an einem Wochenende passiert mit in zwei unterschiedlichen Fällen, zeigt einfach, dass es wirklich viele kranke Menschen gibt da draußen in dieser Welt.
Ja, und dadurch, dass er das ja dann auch gemacht hat, geschrieben, zur Post gebracht etc., hoffe ich einfach, dass sie diejenigen da bekommen und dann ihre gerechte Strafe zugefügt wird. Also Thomas Wagner hat es hervorragend beschrieben, dabei sollten wir es dann auch belassen.
Reden wir über das, warum wir die dritte Liga so lieben. Wir reden über ganz viel Drama im Auf- und Abstiegskampf und beginnen mal oben mit der Tabelle. Fokussieren uns erstmal auf Dynamo Dresden mal wieder. Es gab die Niederlage zu Hause gegen Saarbrücken, 1:3. Dynamo jetzt schon mit 7 Niederlagen in diesem Jahr. Es war erstmals mit Dreierkette, glaube ich. Sie probieren ja was, ne? Markus Anfang probiert ja aus. Aber dann kann er natürlich trotzdem nichts für individuelle Fehler, die dann passieren. Das hat er auch gesagt. Taktik und so nehme ich auf meine Kappe, aber wenn dann individuelle Fehler passieren, ja, dann habe ich auch keinen Einfluss mehr. Luca Herrmann hat gesagt, das ist bei uns aktuell wirklich zu 100% ein Kopfproblem, warum wir keine Spiele mehr gewinnen. Und die große Frage ist jetzt, was passiert mit Markus Anfang? Bekommt er noch ein Spiel? Das nächste Spiel ist in Freiburg. Wir hören mal einen Satz von ihm von der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Saarbrücken.
Du stehst draußen und du kannst nichts machen. Das sind meine Jungs und das werden auch immer meine Jungs bleiben, solange ich die Verantwortung für die Jungs habe hier. Und ich werde sie auch nicht nach draußen hin zum Fraß werfen. Ich halte den Kopf dafür hin. Ich bin der Trainer dafür. Und ich werde immer wieder gucken, dass die Jungs immer wieder aufbauen.
Ja, das ehrt ihn ja. Wunderbar. Ich glaube, das waren sowas wie Abschluss- und Abschiedsworte in der Öffentlichkeit. Ich kann mir auch vorstellen, dass er ein gutes Verhältnis zu den meisten hatte. Das war jetzt die 12. Niederlage für Dynamo Dresden. Das war jetzt, also übrigens, wenn man am 32. Spieltag noch was versucht, später, also da sollte man eigentlich schon was gefunden haben, schon längst, dann spricht das ja auch dafür. Er hat alles versucht, es funktioniert nicht und ich glaube, es braucht, das haben wir letzte Woche in aller Ausführlichkeit gesprochen, einfach jemanden, der jetzt die Köpfe da frei macht. Das kann zum Beispiel Ulf Kirsten sein, der da auf die Bank gesetzt wird. Es geht jetzt einfach darum, diesen Wirrwarr, diesen Knoten, der sich da einfach festgezogen hat, zu lösen und ich glaube, das kann Markus Anfang einfach nicht mehr. Das könnte übrigens keiner, der da jetzt die ganze Zeit an der Seitenlinie steht.
Also du glaubst, es braucht diesen neuen Impuls von außen?
Ja. Also ich glaube, es braucht irgendwas, also man muss jetzt mal wirklich sagen, 12 Niederlagen und dass du überhaupt noch an den Aufstieg denken kannst, 12 ist Wahnsinn. Also wenn wir noch die alte 2-Punkte-Regelung hätten, sähe das noch alles dramatischer aus. Es ist viel zu viel. Wir haben letzte Woche auch ausführlich darüber gesprochen, auch was Markus Anfang schon an Erfolgen gehabt hat, denn auf jeder Station hat er ja eigentlich geliefert. Bremen war relativ schnell zu Ende. Es ist genau das, was Strassi sagt und so einfach ist dann Fußball am Ende schon auch. Da sitzt ein anderer draußen und irgendwann denkst du plötzlich, es war alles so verfahren und der erste Ball rollt rein und du weißt selber nicht, wie das passiert ist. Das sind einfach höhere Mächte, aber das, was wir auch manchmal schon durchaus kritisch gesehen haben, dass wir gesagt haben, warum bekennt sich Markus Anfang nicht dazu? Natürlich sind wir der Favorit mit 10 Punkten Vorsprung verspielt und jetzt ist diese Verkopfung da. Die löst er sicherlich als eher doch so ein, er ist ja schon manchmal auch ein bisschen verbissen, die löst er, glaube ich, am am wenigsten, also, und wie Strassi sagt, ich glaube, die Situation ist so verfahren, die reden ja immer über dasselbe. Und mittlerweile muss man auch sagen, spielen sie auch nicht mehr immer richtig gut. Das war übrigens eine sehr souveräne Antwort gestern vom 1. FC Saarbrücken, können wir auch mal sagen, ja, dass ich der Meinung bin, und wir fordern ja hier eigentlich nie, dass ein Trainer weg muss. Und wenn du der Meinung bist als Vorstand, wir ziehen das mit dem durch, dann allen Respekt. Aber in der Konstellation noch den Aufstieg zu schaffen, halte ich seit dem Wochenende für eher unwahrscheinlich.
Also ich fand auch, gestern war, also das darf man nicht vergessen, Saarbrücken hat eine unfassbar gute Leistung gebracht. Ich finde trotzdem, dass sie immer noch die beste Mannschaft der Liga sind, auch vom Spielerischen her. Wir haben letzte Woche Sascha Hildmann gehört, der wusste gar nicht, wie sie verteidigen sollen, weil Dresden hat einfach die beste Spielanlage. Es verwundert einfach schon, dass die Mannschaft es nicht hinbekommt, diese Tore zu machen, weil gestern hatten sie auch die Chancen, in Führung zu gehen. Das gehört ja auch alles mit zur Wahrheit. Wichtig würde jetzt, glaube ich, sein, dass der Verein jetzt sich nochmal klar bekennt, entweder ja, wir machen mit Anfang weiter, oder man muss halt reagieren. Es darf halt nicht irgendwie so weiterlaufen mit, ja, wir schleppen das jetzt von Woche zu Woche zu Woche. Es muss, glaube ich, diese Woche ein klares Wort gesprochen werden, entweder nein mit Anfang, wir machen einen ganz neuen Weg, oder wir ziehen das mit ihm durch, Liga unabhängig, so wie sie das ja schon mal gesagt haben, aber jetzt nochmal mit Nachdruck.
Aber Yannick, dann muss ich natürlich sagen, das kannst du aber eigentlich nur machen, wenn du sagst, egal was passiert, wir gehen mit Markus Anfang auch in die nächste Saison. Dann musst du es natürlich jetzt machen, das kann ich mir aber nach dann zwei gescheiterten Versuchen nicht vorstellen.
Haben sie im Prinzip ja aber schon gesagt. Ne?
Ja, aber haben wir
das,
auch...
Das war aber vor drei Niederlagen.
Genau, das haben wir letztes Mal aber auch gesagt, manchmal ist das ja dann auch alles Schall und Rauch. Am Ende ist ja wichtig, was ist für den Verein da. Und ich glaube, so sehr ich das schätze, dass du eigentlich oft immer eine Handschrift bei Markus Anfang siehst, es ist ja jetzt, die warten ja schon darauf, dass sie eine hochkarätige Chance nicht reinschießen. Das merkst du richtig, finde ich. Und ich glaube, du könntest da am Samstag bei allem Respekt den Greenkeeper hinsetzen oder sowas, und die machen intern die Aufstellung und dann kann sich was lösen. Also
ist natürlich auch bitter, dass dann so ein Aslan auch überhaupt nicht zündet. Ne? Er hat noch gar nicht getroffen, er hatte jetzt auch wieder eine große Chance und irgendwas scheint er ja wirklich im Kopf zu sitzen, dass dann auf einmal nichts mehr klappt.
Ja, das ist natürlich genau das Thema, was ihm wirklich auf die Füße fällt, dass er es nicht hinbekommen hat, OBM einzubinden in der Winterpause oder es nicht wollte, je nachdem, dass er auf die Karte Aslan gesetzt hat, der trotzdem auch viele Torbeteiligungen hatte, aber halt noch kein Tor geschossen hat für Dresden. Das fällt ihm dann schon auf die Füße, aber bei allem anderen glaube ich eher, dass, also ist mein Gefühl, macht Dresden mit Anfang weiter.
Ja, wenn die zum Beispiel in der nächsten Saison finanziell noch in der Lage sind, dritte Liga zu spielen, wenn die damit einverstanden sind, wenn sie diesen Weg gehen wollen, dann ist das wirklich aller Ehren wert. Das ist ja auch überhaupt nicht, wir sagen ja auch nicht, es geht auch ehrlich gesagt gar nicht um Markus Anfang. Wie gesagt, da könnte ja sitzen, wer will jetzt seit zwei Jahren sozusagen. Es geht darum, dass es verkopft ist, es ist festgefahren und es kann, glaube ich, nur gelöst werden mit einem neuen Impuls. Und da ist es, wie Veggie sagt, egal, wer dieser neue Impuls ist. Deswegen ist es zum Beispiel so ein Ding, setz doch die Kirstens dahin. Es gibt doch jetzt hier auch in Wolfsburg die Hasenhüttels, warum nicht die Kirstens? Benny und Ulf. Und stell dir mal vor, die zwei bringen Dresden nach oben. Dann kannst du das, was da, diese Statue von denen wird dann nochmal größer geplant. Und wenn es nicht funktioniert, dann bleiben die trotzdem Helden, ne?
Okay. Die Frage ist natürlich auch, du musst ja als Verein schon ein bisschen überlegen, was passiert denn jetzt, wenn wir wirklich nur Vierter werden oder in die Relegation nicht aufsteigen? Dann wirst du im Sommer dich irgendwie wieder sammeln und die werden natürlich immer ihre 25.000 haben. Aber es ist doch klar, dass der Geduldsfaden in einer neuen Saison deutlich kürzer wäre, weil du kannst es ja niemandem in Dresden verkaufen, dass das deine neue Heimat ist, die dritte Liga. Das siehst du ja auch, wie schwierig das dann irgendwann wird, eine Liga weiter oben. Ich muss das seit 6 Jahren als HSV-Fan mitmachen. Du musst ja irgendwann deine Ziele erreichen, sonst werden die Leute ja auch unruhig. Das ist ja auch klar. Und man hat dann jetzt 2 Jahre diesen Trainer gehabt und es ist vieles gut gelaufen, aber im Moment läuft vieles auch schlecht. Das muss man auch ganz klar sagen. Und jetzt ist meiner Meinung nach der Zeitpunkt da, wo du sagen musst, mit 6 Siegen oder sagen wir mal 16 Punkten aus 6 Spielen hast du noch eine große Wahrscheinlichkeit aufzusteigen, aber es ist jetzt nicht mehr so. Yannick hat immer gesagt, sie sind immer noch unter den ersten 3 und sie haben die beste Mannschaft.
Ich rück nicht ab von meiner Meinung. Also,
der MSV Duisburg immer noch bei der Übergang?
Du hast total recht. Also natürlich, man hat jetzt auch vor allem diesen Punkteabstand, man hat es vor allem nicht mehr in der eigenen Hand. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil wenn wir jetzt auf Saarbrücken zum Beispiel schauen, kommen wir ja später auch noch drauf wahrscheinlich, die haben es nämlich noch in der eigenen Hand, auf Platz 3 zu springen. Das ist ein großer Unterschied. Ja, und Dresden eben nicht. Und ich fand eine Statistik, ist mir gestern aufgefallen, fand ich total beeindruckend. Markus Anfang hat einfach mal alle 4 Spiele gegen Rüdiger Ziel verloren. gegen den ersten FC Saarbrücken.
Ja, das will das man auch
schon,
nicht.
Das ist schon echt heftig.
Ich sag dir eine Sache, jetzt in den letzten 6 Spielen ist es, glaube ich, im Fußball, Veggie, du hast genauso wie Patrick Wasserzieher 50 Jahre Fußball gespielt. es ist...
Finde ich übrigens, würde ich ganz klar sagen, absolut berechtigte Frage, soll er das Ding aussparen?
Das ist übrigens eine totale Unverschämtheit von Schlotterbeck und hat mir gezeigt übrigens, warum er nicht zur Euro fährt. Aber das müssen wir in unserem Bundesliga-Podcast besprechen. Jetzt geht's um Köpfe. Jetzt geht es darum, es steigt nicht die beste Mannschaft auf, sondern es steigt die Mannschaft auf, die einfach im Kopf klar ist. Deswegen geht zum Beispiel Ulm hoch und Dresden stand jetzt nicht. Das hat nichts mit den Beinen zu tun, sondern mit den Köpfen.
Jetzt fangen die auch vor allen Dingen an, die Führungsspieler zu schwimmen. Der Fehler von Will, der ja die ganze Saison über einer der konstantesten war, das ist doch klar, dass das auch in der Birne drinsteckt, ne? Und so ist es dann im Fußball, du bekommst irgendwann vorgerechnet, seit wie viel Minuten du kein Tor mehr geschossen hast, du bekommst vorgerechnet, wie oft wer getroffen hat oder eben nicht getroffen hat.
Bei Kutschke haben es die Fans, glaube ich, ein bisschen verbockt, dass er jetzt mit dem Kopf wahrscheinlich woanders ist. Da geht es ja nicht nur um diesen Brief, den er bekommen hat, das war ja vorher auch schon mal ein großes Thema, auch in den sozialen Netzwerken. Das muss man natürlich dann denen ankreiden, auch wenn natürlich die allermeisten sich davon distanzieren, aber...
Ja, der Rückhalt war aber auch schon groß jetzt am Sonntag, ne?
Mit da war er wieder groß, so, aber es macht natürlich trotzdem was mit dir.
Fans würde ich auch, glaube ich, in Anführungszeichen. Ja.
Vor allem kommt jetzt auch der Spielplan. Dresden spielt am Sonntagabend in Freiburg. Also wenn es richtig schlecht läuft, dann sind es ja nicht nur 5 oder 6 Punkte Rückstand, sondern dann sind es halt 9 bis 8 oder so auf Platz 2. Ne?
Ja, also vor allen Dingen ist für mich Regensburg halt schon durch und da geht es jetzt nur noch um einen direkten und um den Relegationsplatz.
Ja, kommen wir doch mal zum Jan, weil wir müssen ja dazu sagen, wir nehmen gerade Montagmittag auf, während wir hier über
Tobi, nur eine
Dynamo
Frage,
beraten.
Sprechen wir über Saarbrücken gleich noch, weil das war ja das Spiel. Da würde ich schon ganz gerne noch 2 Sätze...
Wir kommen schon noch zu Saarbrücken.
Okay.
Okay. Während wir über Dynamo sprechen, spricht Dynamo auch über sich. Kann sein, dass da irgendwie, wenn unsere Folge fertig ist, dass dann erst irgendwie eine Entscheidung kommt und dass wir dann die Folge veröffentlichen und dass wir dann schon wieder alt sind mit unserer Meinung.
Also stell dir mal vor, jetzt kommen wirklich die Kirstens. Das wäre natürlich ein Ding. Ich glaube aber, die Dynamo-Fans, habe ich so, was ich so höre, träumen von Uwe. Uwe Neuhaus.
Uwe Neuhaus, ja. Okay.
Aber gut, das nur by the way.
Also, Regensburg siegt 3-1 in Münster. Veggie, du warst ja da. Also Regensburg jetzt vorne und Ulm mit dem Sieg in Halle. Die beiden Mannschaften haben sich jetzt im Prinzip erstmal wieder so ein bisschen abgesetzt in der Tabelle. 60 und 59 Punkte, 4 Punkte Polster zu Platz 3. Würdest du sagen, du hast ja Regensburg jetzt gesehen, ich habe jetzt nur die Zusammenfassung gesehen, ich fand das irgendwie schon sehr beeindruckend, auch wie die Tore gefallen sind. Und in Münster musst du dann auch erstmal gewinnen, die gerade diesen Lauf eben hatten. Ist jetzt da Regensburg eigentlich jetzt dann doch nicht mehr aufzuhalten?
Ich finde, die Saison für Regensburg läuft ja eigentlich irgendwie, wie du sie dir fast eine Saison malen könntest. Ne? Du hast eine neu formierte Mannschaft, du bekommst relativ schnell einen Lauf und gewinnst ganz viele Spiele ganz knapp und bist dann im Winter 10 Punkte vor, dann wird es dann irgendwann doch nochmal eng mit 6 Spielen, die du nicht gewinnst. Dann kommt eine Länderspielpause, du sagst ganz offiziell, wir stellen hier alles auf Null. Du gewinnst, dann ist auch der Spielplan in dem Falle sogar gut gewesen, zu Hause gegen den Abstiegskandidaten. Und was die am Samstag da auf den Rasen gezeigt haben, das war an Souveränität nicht mehr abzubiegen. Sascha Hildmann hat nachher gesagt, ja, er hat eine super Chancenverwertung. Nein, das war nicht so. Also es gab von Minute 1 nur eine Mannschaft, die dieses Spiel gewinnt. Das war Regensburg. Total abgezockt. Die haben die Chancen reingemacht, Traumtore. Dann sind die nach der Pause rausgekommen, haben nochmal 2 oder 3 Chancen gehabt, wo du gar nicht, also hattest selbst beim Anschlusstor jetzt nicht das Ding, hier passiert noch was. Es war ein absolutes Statement. Bei wirklich schwierigen äußeren Bedingungen, das darf man übrigens auch nicht vergessen, wer hier das erste Tor geschossen hat, gestern in Duisburg war es so anders, es war ja so abartig warm am Samstag und ich glaube schon, dass das selbst mit Leistungssportlern was macht und du hast es an den Münsteranern gesehen, die waren immer einen Schritt zu langsam, die waren lethargisch in der Birne, die waren müde in den Beinen. Das war schon ein Faktor am Samstag.
Aber dann siehst du ja mal bei Regensburg, wie wichtig so eine Länderspielpause ist, wo du wirklich dann mal wieder auf Null stellen kannst. Und dann haben sie ja so 1, 2 Sachen verändert, also die so ganz minimal, aber schon sehr entscheidend, dass du zum Beispiel so Conny Faber spielt nicht mehr rechts hinten, sondern rechts vorne. Dann hast du Oskar Schönfelder, der jetzt links hinten spielt. Also vor allem diese Schienenspieler, die bringen ja so viel Energie rein bei Regensburg. Das Spiel ist ja eigentlich nur ausgelegt auf Tempo, Intensität, immer Druck machen, mutig sein. Und da hat dann Enox, dem wir übrigens noch gratulieren müssen, weil jetzt auf Platz 2 der nicht erfolgreichsten Trainer der dritten Liga, aber der mit den meisten Spielen.
Genau, 286.
Genau, aber da hat er auf jeden Fall dann die richtigen Kniffe gefunden.
Da müssen wir Sascha Hildmann auch gratulieren, er hatte Geburtstag.
Ja, Glückwunsch. Gestern.
Glückwunsch. Ja. Und nochmal das rauszustellen, ich glaube, die 12 Rückrundenspiele, letzten 12 Heimspiele, allesamt nicht verloren und die letzten 7 Heimspiele sogar komplett gewonnen. Also du fährst jetzt nicht an die Hammerstraße und holst da einfach mal mir nichts, dir nichts die Punkte. Und ich habe auch nur die Zusammenfassung gesehen, das wirkte schon sehr souverän mit der Meinung von Veggie, der vor Ort war, ja, kann man das nur unterschreiben. Und man hat ja auch wirklich gedacht, in dieser Phase, wo es nicht gut läuft, schaffen es die jetzt noch? Kriegt da irgendwie Enox nochmal das Ruder rumgerissen, wie man so schön sagt? Und er hat es rumgerissen bekommen und ich glaube, das geben die jetzt auch nicht mehr aus der Hand, dieses Ruder. Die Schwächephase hatten sie und anders als Dynamo Dresden schaffen sie es dann rauszukommen und dann wieder konstant zu sein und zwar konstant erfolgreich.
Ich finde, sie haben auch, wenn ich das noch sagen darf, eine super Mischung aus erfahrenen Spielern, die schon in der zweiten Liga gespielt haben, Faber, Salah und sowas. Und dann haben sie einfach echt mit Gebhardt einen richtig guten Rückhalt hinten drin.
Ganaus hat da unfassbare Entwicklung genommen.
Ganaus, Wahnsinn. Das erinnert mich so ein bisschen im Körperablauf und so wie er spielt, so an Robert Glatzel, auch so wie er sich bewegt. Dann Feed, der macht dieses Traumtor mit der Hacke, dann sagt er, ja, ich habe den Fuß da reingehalten, auch so angenehm, bescheiden und sowas. Joe, der das Ganze von außen einfach auch gut moderiert. Bayer Lorzer, der fast mitcoacht, der so eine gewisse Emotionalität noch reinbringt und sowas. Also das sieht gut aus. Ich lege mich fest, der Jan geht durch.
Spielen jetzt gegen die Münchner Löwen und dann noch in Ulm und dann gegen Dresden. Also die nächsten 3 Spiele sind natürlich schon nochmal jetzt so sehr richtungsweisend, aber ich glaube, danach wissen wir dann Bescheid.
Ja, vor allem das am Sonntag wird sehr interessant. Ne? Ausverkauf des Jahnstadion gegen die Löwen.
Hat ja eine besondere Historie ganz durch die Relegation.
Genau. Derby. 2017 dann durch... Ja, hochgegangen dadurch, ne? Also, ja doch, sind hochgegangen. Ja klar, in die zweite Liga damals, ja.
Regensburg.
Ja, genau.
Und 60 ja, ist er dann. Aber war das nicht sogar noch ein Jahr später?
Nee, das ist auch das Jahr gewesen, wo die Löwen dann runtergegangen sind in die vierte.
Ja, aber war das, welches Jahr hast du gerade nochmal
genannt? 2017.
Zweitliga-Aufstieg 2017, Regensburg ist richtig.
Ja, okay, gut. Habe ich mich in der Zeit ein bisschen vertan.
Kein Problem.
Oh, okay. Zu lange in der Sonne gelegen, Thomas Wagner.
Okay. Nee, ich hatte es gerade in einer anderen Verbindung. 2015 war, glaube ich, diese dramatische Rettung, die sie damals hatten gegen, war das nicht gegen Kiel? Wo Kai Bülow, oder wer war das nochmal?
Das waren die Löwen, ja genau.
Ja, genau.
Genau, da hat Kai Bülow
war gegen Kiel, ne?
In der 90. plus 1 in der Allianz Arena noch getroffen.
Genau, ja. Richtig, genau.
Wahnsinn. Hinter Regensburg ist Ulm ein Punkt dahinter und für Münster ist natürlich auch nach wie vor noch alles drin. Die sind mit 55 Punkten, also 4 Punkte hinter den direkten Aufstiegsplätzen auf dem Relegationsplatz. Und am kommenden Wochenende gibt es dann das nächste Top-Duell da oben. Dann spielt Ulm nämlich gegen Münster.
Ja, und man muss wirklich sagen, vergesst mir hier nicht Sandhausen, ne? Das ist so Wahnsinn. Die könnten jetzt da richtig noch...
Ja, das ist ja das ist ja die Entscheidung. Es ist ja nicht nur Sandhausen. Es gibt ja diverse Mannschaften, die jetzt aus dem Nichts, wirklich aus dem Nichts nochmal irgendwie kommen und vielleicht nochmal da oben.
Vergessen wir Rot-Weiß Essen nicht. Ja, also, vergessen wir nicht dieser Brücken nicht.
Vergessen wir Erzgebirge auch nicht. Also, das ist.
Wenn wir mal kurz bei Sandhausen bleiben, bei denen war natürlich ein sehr spektakuläres Wochenende. Gegen Dortmund gewonnen, in der Schlussphase aus dem 1-2 Rückstand noch ein 3-2 gemacht und den Siegtreffer von Richard Meier, den gönnen wir uns dann nochmal.
5. Ecke. Für die Ausherren! Und da ist das 3-2! Sandhausen dreht das Ding hier doch noch! Der pure Wahnsinn! Boah, Sandhausen kann Spektakel in den letzten Wochen!
Boah, so laut habe ich es am Hartwald lange nicht gehört, muss ich sagen.
Wahnsinn.
Der geschätzte Kollege Julian Engelhardt, ja, geht aus dem Sattel. Er liebt den Fußball.
Er liebt den Hartwald.
Genau. Ja, also Sandhausen tatsächlich oben noch mit dran, nur 2 Punkte hinter Dresden. Saarbrücken, wolltest du ja unbedingt noch drüber sprechen, Veggie. Saarbrücken hat 46 Punkte. Das sind auf dem Relegationsplatz 9 Punkte.
Wie viel sind das umgerechnet in Leona?
Naja, gut, aber... Findest du das wirklich realistisch?
Ja, natürlich, weil Saarbrücken hat 2 Nachholspiele noch. Die rechne ich jetzt mal ein. Das ist ja immer schwierig, das haben wir gesagt. Aber wenn sie beide gewinnen, haben die 52 Punkte.
Und spielen noch gegen Preußen Münster.
Ja.
Und ja, eins davon ist aber auch gegen Essen.
Ja.
Das möchten die wiederum natürlich auch gerne noch mit einrechnen.
Was ich damit sagen wollte, Saarbrücken ist ja so eine, fast so eine tragische Diva. Die spielen eine Pokalsaison, das ist der absolute Wahnsinn. Und das schlechteste Spiel nehmen sie sich ausgerechnet zu Hause gegen einen angeschlagenen Lokalrivalen, der ja von der Klassenunterschied jetzt gar nicht mehr so viel ist, und kommen da nicht raus. Diese Antwort gestern in Dresden spricht für so unfassbar viel Charakter. Und wenn ich mir die Saarbrücker Mannschaft angucke, dann ist das für mich fast die bestbesetzte Mannschaft dieser Liga, weil jeder Spieler die Fähigkeit Möglichkeit hat, da spielerisch was zu machen. Vielleicht setzt das Ding jetzt sogar nochmal was frei. Wir kommen in den Lauf, denn da zitiere ich Bayer Lorz, da zitiere ich all die, die sagen, am Schluss musst du da sein mit einem... Und ich traue Saarbrücken 7-8 Siege am Stück zu. Ich traue denen aber zu, dass die sich am Samstag schon fast in die Hose machen und es nicht machen. Ich traue denen alles zu. Das Krankeste wäre, die kommen noch in die Relegation gegen Lautern. Nein, aber du weißt, was ich meine. Ich traue Saarbrücken alles zu, im Positiven wie im Negativen, aber diese Antwort und jetzt so einen Lauf zu kriegen, ich finde Saarbrücken auch besser besetzt als Essen, da trete ich keine bei Rot-Weiß-Essen zu nah.
Ja. Übrigens, der FCS ist ja in dieser Saison, das hat er gezeigt, einfach eine Mannschaft, die funktioniert, wenn es darauf ankommt.
Ja, jetzt, wir haben ja eben von der Birne gesprochen.
Genau, jetzt hat es ja beim FCK im Pokal hat's jetzt nicht funktioniert, aber eigentlich, wenn die sich denken, jedes Spiel ist jetzt ein Pokalspiel, jedes Spiel ist jetzt ein K.O.-Spiel, dann können die das, dann schaffen die das, dann bin ich bei Thomas Wagner mit dabei. Das wird insgesamt, egal wer es ist, das wird ein so krankes Finale in dieser dritten Liga. Am Ende geht es wahrscheinlich auch ums Torverhältnis. Ich habe sogar mal
den... auch da sind sie gut. Das darf man
ja,
auch
da sind sie auch gut. Ja. Ich habe mal den Kicker-Tabellenrechner gemacht und durchgespielt. Ich habe leider das jetzt auf dem Handy, wo ich jetzt nicht rankomme, aber da ist ein Wahnsinn am Ende rausgekommen.
Vielleicht denkt Saarbrücken auch, für uns fängt jetzt die Saison an, wo wir im Pokal nicht mehr drin sind, und vielleicht fällt ihnen jetzt auf, dass es ja eigentlich noch einen Hauptjob gibt in so einer Saison. Ja.
Wahrscheinlich hört am Donnerstag hier einer den Podcast nach einem 0-0 gegen Unterhaching sein, über Labadie, der da eigentlich ist. Das würde auch zu Saarbrücken passen, ne?
Ja, Becky hat richtig gesagt, man wusste ja nicht, wie ist jetzt die Reaktion von Saarbrücken in Dresden. Eigentlich haben ja alle damit gerechnet, die sind müde. Dresden mit dem Druck, die werden die jetzt überfahren. Ja, und dass sie dann so zurückkommen, ich finde auch Saarbrücken ist so, glaube ich, für den Gegner, ist somit die unbequemste Mannschaft, gegen die du spielen kannst in der Liga. Die sind sowas von robust, verteidigen sowas von gut, also haben dann mit Gauss wirklich einen Spieler drin, der so abgezockt ist. Also ich rechne auch eher mit Saarbrücken als mit den anderen. Bei Essen bin ich bei diesen drei Auswärtsspielen in Folge, dass das wahrscheinlich dann am Ende das eine Auswärtsspiel zu viel sein wird.
Sie sind das beste Heimteam, aber auswärts haben sie deutlich Luft nach oben. Das ist wirklich etwas, wenn sie es jetzt schaffen, in der Schlussphase auch das gleiche Gesicht zu zeigen auswärts, wie sie es zu Hause machen, nur dann haben sie eine Möglichkeit. Das ist klar. Also wenn sie weiter so auswärts auftreten wie in der Vergangenheit, dann spielen sie natürlich keine Rolle obenrum.
Ja. Und Saarbrücken, sage ich schon. Sandhausen darf man auch nicht vergessen. Häufig belächelt ja auch von uns, ne? Aber Jens Keller macht da wirklich einen guten Job. Ne? Also,
wieso belächelt von uns?
Der hat eine unfassbar... Doch, ab und zu schon. Also ich habe auch schon manchmal draufgehauen, weil es einfach... Die haben ja... im Grunde genommen schon die größte Qualität im Kader, beziehungsweise wahrscheinlich so den höchsten Etat.
Der zweite absolute Top-Favorit?
Würde ich schon sagen. Ich glaube sogar, die haben noch mehr Kohle als Dresden wahrscheinlich. Aber was Keller da so in den letzten Monaten gemacht hat, ist schon echt stark. Vor allem auch, und das darf man auch nicht vergessen, die Transfers im Winter. Wir hatten das mal irgendwo im Februar das Thema, dass Greil und Pink auch treffen, ne? Also das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass du im Winter Spieler verpflichtest, die so funktionieren in der Liga, ne? Das ist ja selten.
Ich muss auch sagen, der Imhoff, das ist ja der sportliche Leiter da beim SV Sandhausen, gefällt mir, was Transfers angeht und aber auch Öffentlichkeitsarbeit, gefällt er mir richtig gut. Also das ist keiner, der scheißt sich nichts, wie man so schön sagt. Der ist auch ganz klar, der ist, sich da auch vielleicht gar hier und da nicht Freunde, aber der ist da total straight und ich glaube, so etwas tut dem SV Sandhausen auch sehr, sehr gut.
Und die haben ja vor dem Spieltag verkündet, wir machen mit Keller weiter, egal was ist in der nächsten Saison. Ist das,
Liga unabhängig.
Genau, was das auch immer heißt. Aber ist das so eine Sache, die man dann bewusst steuert vor so einem Spiel, um der Mannschaft nochmal zu signalisieren, ihr könnt machen, was ihr wollt, Keller bleibt, um die dann nochmal... zu pushen oder?
Wenn man das Gefühl hat, dass die Mannschaft mit dem Trainer kann, macht man das.
Es kann ja auch beflügeln, also dass die Spieler wissen, ach guck mal, mit dem machen wir weiter und mit dem machen wir sowieso gerne weiter. Aber schlussendlich ist das, glaube ich, auch nur folgerichtig. Also warum sollte man jetzt aufhören, mit Jens Keller zu arbeiten? Ich glaube, dass man ihn sowieso erst dann komplett bewerten kann, wenn er dann auch eine komplette Vorbereitung im Sommer in den Transfers mit eingreifen kann und sowas. Also wenn es nicht diese Saison klappt, dann sind wir uns schon einig, dass der SV Sandhausen in der nächsten Saison einer der Top-Favoriten ist.
Wenn nicht der Top-Favorit.
Waren sie dieses Jahr auch. Er hatte, finde ich, aber auch eine ganz gute Ausgangsposition, weil er wenig zu verlieren hatte. Sie waren so weit weg. Jetzt hat er aber eine gute Serie gespielt, wie das Yannick sagt. Deshalb würde ich das Wirken auch bislang mit der Note 2 bewerten. Und im nächsten Jahr musst du dann spätestens hoch. Das ist dann nochmal eine andere Ausgangsposition.
Die Frage ist, geben wir ihm dann nochmal ein Magenta-Sport-Abo oder muss er sich dann selber kaufen? Ne?
Samstag spielen sie in Saarbrücken. Sehr interessante Partie, also. Ein Verfolgerduell sozusagen.
Und zwar dieses Zwischending, ne? Um 16.30
Uhr. 16.30 Uhr, ja. Genau.
Live und exklusiv bei Magenta Sport.
Vielleicht noch ein Satz zu Aue?
Ja, Aue mega interessant. Die waren ja vor 3-4 Wochen, gab es ja dieses Spiel in Saarbrücken. Da waren sie wirklich bodenlos und gefühlt wie ein Abstiegskandidat. Und da haben sie die Saison eigentlich auch abgehakt. Ich glaube dann jetzt 10 Punkte dann aus den letzten 4 Spielen. Haben sich so ein bisschen wieder gefangen. Haben ja generell auch einen sehr, sehr starken Kader, aber ziemlich dünn besetzt. Also leiden da halt extrem darunter, wenn einer mal fehlt.
Das liegt aber ehrlich gesagt an der Ausrichtung von Pavel Dotschev. Dotschev hat 11 Spieler und 3 Auswechselspieler. Das heißt, er braucht im Prinzip 14 Spieler und fertig aus.
Und keine 5 Wechsel.
Eben, und keine 5 Wechsel. Und der braucht auch nicht einen 85-Mann-Kader. Das ist dann schon gewollt, mehr oder weniger. Da hast du dann halt das Problem, wenn sich da mehrere verletzen. Aber, und genau das ist ja jetzt, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, aber genau das ist jetzt im Schlussendspurt ja auch entscheidend. Pavel Dotschev hat alles erlebt. Abstiegskampf, Aufstiegskampf, ist aufgestiegen, ist nicht aufgestiegen, ist abgestiegen, ist nicht abgestiegen. Und genau das, diese Qualität, er weiß jetzt ganz genau, worauf es ankommt. Er hat da dieses kleine gallische Dorf zusammen. Er hat da seine Krieger in An- und Abführung im Fußballerischen gemeint, jetzt beisammen. Und jetzt weiß er ganz genau. Und jetzt reiten wir durch. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht am Ende diejenigen sind, die lachen.
Ja, ich glaube, also wir spielen jetzt erstmal in Verl. Das wird erstmal wichtig sein, weil sie dann anschließend gegen Bischofswerda spielen im Landespokal, weil das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr großes Ziel von, ich weiß gar nicht, warum hier so gelacht wird, weil das ist ja wirklich ein entscheidendes Ziel für Aue, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren.
Ja,
es ist wirklich für einen Drittligisten ist das ein Riesenunterschied. Frag in Essen nach, qualifizieren die sich für den DFB-Pokal? Ist das nochmal vom Etat her? Kann uns ja gerne Markus Stegmann ja selber sagen. Einmal ist das ein Riesenunterschied, ob du jetzt, weiß ich nicht, mit 4 oder 4,5 Millionen in die Saison gehst.
Ja, ja, klar. Aber um die Frage auch abschließend zu klären, für mich ist Aue. Also ich würde mich sehr wundern, ich bewundere das, was die seit Jahren da machen, aber das sind 49 Punkte, das sind bis Platz 3, 6 und du hast noch 3 Mannschaften zwischen dir plus Saarbrücken, die noch von hinten kommen können, das wird nicht mehr reichen.
Ja, das haben wir ja gar nicht gesagt. Aber es ist,
nein, aber die sind für mich auch nicht mehr in der Verlosung drin. Ich würd mich freuen, wenn ich mich täuschen würde, aber es ist immer eine Frage, ob du 6 Punkte auf eine Mannschaft aufholen musst, da sind ja noch andere dazwischen. Das ist für mich, ist der Strich über Aue.
Das Wagner-Orakel hat Aue vom Aufstiegskampf entfernt.
Nochmal, ich liebe es, in Aue zu sein. Ich liebe den blauen Engel. Ich finde alles toll, was die da machen, aber sie werden nicht mehr aufsteigen.
Dann sortieren wir doch jetzt mal den Abstiegskampf, kommen zu dem großen Thema. Wir müssen mal rausdestillieren, es sind im Prinzip noch 4 Teams in der Verlosung um die Rettung, wenn wir es gut beim MSV meinen wollen.
Nein.
Gucken wir, Moment, lass mich erstmal mit den anderen aufräumen. In guter Ausgangsposition Arminia Bielefeld mit 37 Punkten, obwohl sie natürlich einen kleinen Nackenschlag kassiert haben mit dem späten Ausgleich in Ingolstadt jetzt, das 1:1, auch da wollen wir gerne nochmal kurz reinhören.
Letztes Boarding für die Schanzer und er kommt tatsächlich gut, Ausgleich! Sebastian Gröning macht hier tief in der Nachspielzeit den Ausgleich, ein 1:1. Mit Geschmäckle natürlich für Bielefeld.
Da muss man ja mal sagen, Klich schreit, Engelhardwald schreit. Und zu mir sagt man die ganze Zeit, ich wäre der Schreier.
Aber es passiert tatsächlich ein bisschen zu häufig bei der Arminia, dass sie spät noch Tore kriegen, was ihnen Punkte kostet.
Aber das muss man sagen, ich habe das Spiel in der Tat gesehen, das hat sich angekündigt. Das ist jetzt unglücklich, dass es erneut auch der Schiedsrichter ist, der es beim letzten Mal gemacht hat, dass die Nachspielzeit abgelaufen ist. Und dann noch der Eckball ausgeführt. Ich kann das auch absolut nachvollziehen, dass man sich da aufregt, finde aber auch die Frage von Alexander Küpper, der das moderiert hat, richtig. Umgekehrt hätte sich übrigens auch beschwert, wenn der Eckball nicht mehr gegeben worden wäre. Deswegen, das haben wir alle schon 1000-mal erlebt. Ich finde trotzdem, dass der Schiedsrichter vor allen Dingen im Gespräch danach sehr von oben herab wirkte. Also vielleicht sollte er da nochmal an seiner Körpersprache arbeiten. Das ist aber nur ein gut gemeinter Rat, weil ich bin ja ein großer Freund der Schiedsrichter. Dieses Gehabe, vor allen Dingen in der dritten Liga, also das ist sowas von out und sowas von uncool. Also wer denkt, er wäre da King of Kotlet, der hat, glaube ich, da überhaupt nichts verloren und kann sich demnächst in der Oberliga zurechtfinden. Aber dieses Ding hat sich angekündigt und da muss man auch mal sagen, das ist nicht zu fassen, dass du als Arminia Bielefeld diesen letzten Eckball nicht verteidigst. Den musst du bis aufs Blut verteidigen. Da muss jeder, da gibt es auch keine Raumdeckung, sondern jeder nimmt sich seinen Mann und reißt dem einfach den Pferdeschwanz ab von mir aus. Ja? Das kann nicht wahr sein.
Speckner kriegt übrigens die 2,5 im
ja,
Kicker.
Gratulation. Also. Ja, da hat er ja absolut 2,5. Ich habe ja auch nicht gesagt. Ich rede von der Körpersprache. Und es war auch kein Fehler, den Eckball noch auszuführen.
Das war alles okay. Ja, ja.
Aber das war natürlich natürlich so oft schon zu sehen in dieser Saison und deswegen steht Arminia auch da, wo sie stehen.
Ja. Ne? 7 Punkte sind es jetzt insgesamt nach
späten Gegentoren. Ja. Also 37 Punkte bei der Arminia, genauso viele Punkte, nämlich 37 hat das Team, was vielleicht aktuell das größte Momentum hat im Abstiegskampf,
ja, Wahnsinn.
Waldhof Mannheim.
Ich war ja am Samstag im Backofen der dritten Liga, also 30 Grad in Mannheim, es war wirklich unfassbar warm.
6:1 gewonnen gegen Haching.
Das stand auch im Kicker, ne? 6 Tore in einer Halbzeit gab es noch nie in der dritten Liga. Also das
Wahnsinn.
War wirklich unfassbar beeindruckend, vor allem 6 unterschiedliche Torschützen, also seit Antwerpen auch da ist 11 unterschiedliche Torschützen, also es ist wirklich, die reiten so die Welle gerade, es war so ein richtiger Feiertag, dann trifft hinten raus auch noch Sohm, der gefühlt ja noch gar kein Bein auf dem Boden bekommen hat in dieser Saison. Ja, deswegen ist für mich so Mannheim so die formstärkste Mannschaft und das wird jetzt der große Knackpunkt für den MSV. Was ich übrigens interessant fand, Beuth hat gelb gesehen an dem Tag, 3. gelbe Karte, hat aber auch schon 2 beim FCK gesehen. Und eigentlich war für mich klar, gut, der ist gesperrt.
Aber das waren noch 2 verschiedene Ligen.
Genau.
Ja.
Wusste ich nicht. Also war mir, ich finde es irgendwie komisch,
Ich hätte jetzt im ersten Durchgang auch, wäre ich jetzt irgendwie fast eher bei Yannick gewesen, weil es sind natürlich 2 deutsche Profiligen und es ist ja eine persönliche Strafe, die du dafür bekommst. Deshalb hätte ich mir das auch vorstellen können. Dein aber Einwand ist natürlich berechtigt.
Dann könntest du ja auch zum Beispiel sagen, du schießt in der zweiten Liga 12 Tore, nimmst sie auch mit in der dritten Liga und wirst dann Torschützenkönig, obwohl du nur 6 in der Rückrunde geschossen hast.
Also Torschützenkönig ist ja eh ein inoffizieller Titel dann und da hast du ja verschiedene Abwehrreihenstärken, aber ein persönliches Fehlverhalten über Liga übergreifend. Es werden ja teilweise auch, wenn du in Österreich eine rote Karte bekommst, dann bist du ja, wenn du nach Deutschland wechselst, zu Saisonbeginn oft dann sogar noch dafür gesperrt. Also deshalb überrascht mich das jetzt
ja
auch.
Ja, auf Länderspielebene gilt das ja auch, ne? Sané mit der roten Karte, das war ja ein Freundschaftsspiel, glaube ich, natürlich. Trotzdem dann gesperrt, also wäre jetzt bei der EM auch gesperrt. Aber
nee, da gibt es noch 2.
Er
hat 3 Spiele Sperre und ist noch einmal gesperrt.
Ja, aber
ob er bei der Euro gesperrt wurde, das wäre ein Wahnsinn.
Da plant
das
man aber nicht. Ist ja nochmal ein Freundschaftsspiel irgendwie zwischen.
Nee, ich meinte, ob er. Tobi fragt ja, wenn es diese Freundschaftsspiele nicht gegeben hätte, ob er dann bei der
wäre
Euro.
Gesperrt,
wäre gesperrt.
Wäre gesperrt. Hat Tobi recht, aber ist nicht so, weil die noch die 2 Spiele dazwischen haben.
Übrigens, beim Waldhof ist es ganz klar der Faktor Antwerpen. Also, es hat Cello Segert ja auch im Interview gesagt, dass Antwerpen einer ist, der uns auch mal den Arsch aufreißt, der das feine Gespür hat, der genau weiß, wie die Dinge funktionieren und das muss man auch mal rausheben. Jeder, der da unten steht und die Karte Antwerpen nicht gezogen hat, der hat einfach Missmanagement an den Tag gelegt, weil das war doch glasklar. Der wird sich da keine Freunde machen, der wird auch keine Statue bekommen, aber der wird diese Scheißkarren aus dem Dreck ziehen. Das ist einfach so.
Der kriegt eine Statue, wenn er nächstes Jahr noch aufsteigt.
Genau. Ja, das ist das in der Tat. Wenn er dann noch...
Also für mich ist tatsächlich, muss ich auch sagen, ich habe ja eine Schwäche für den MSV, da brauche ich ja nicht drum rumzureden. Ich würde mir wünschen, wenn die am Freitag gewinnen. Aber selbst wenn sie am Freitag gewinnen würden, für mich ist Mannheim eigentlich nicht mehr in der Verlosung drin, weil die jetzt so eine breite Brust haben. Die schießen ja alles kurz und klein. Und das nach einem wirklich schwierigen Beginn, den er hatte, wo am Anfang wir alle gedacht haben, boah, hat sich das jetzt erstmals nicht ausgezahlt. Die Mannschaft ist hungrig, die treffen alle, die haben Selbstvertrauen, die haben sich selber aus einer Scheißsituation rausgezogen, wie nach dem Spiel gegen Freiburg. Also großen Respekt davor. Mannheim wird die Klasse auf jeden Fall halten.
Also wir haben die beiden Teams überm Strich. Eben Bielefeld-Mannheim mit 37 Punkten, für die Tabelle jetzt nicht vor Augen haben. Und dann gehen wir unterm Strich, da ist erstmal der HFC, der Hallische FC, nach der Niederlage gegen Ulm. Die haben 32 Punkte. Das war das Debüt von Reisinger als neuer Trainer. Was natürlich so nicht funktioniert hat. Großer Unmut bei den Fans, die haben sich das natürlich auch anders vorgestellt.
Ja, also ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, nur die Zusammenfassung, habe mich aber dafür interessiert, wie die Statistiken so aussehen und ich habe keinen Torschuss gesehen in dem Spielbericht und dachte mir, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und es war so, es gab keinen Torschuss im gesamten Spiel. Und das ist dann schon wirklich, wirklich wenig.
Ja, ist nicht zu beneiden.
Nein, vor allen Dingen aber, wenn du jetzt sagst, wir ziehen doch mal die Karte Trainerwechsel und Reisinger ist ja jemand, der normalerweise total brennt, das hat man ja auch immer außen gemerkt, wenn man selbst als Co-Trainer und du schießt dann nicht aufs Tor, dann muss man leider sagen, bei Antwerpen haben wir nach 3 Spielen auch gesagt, der Effekt ist erstmal verpufft. Das kann hinten raus noch kommen, aber die haben ja keine Zeit mehr. Also das sind ja Sachen, die müssen ja jetzt direkt funktionieren. Und du hast 32 Punkte, das sind 5 Unterschiede. Die spielen jetzt, habe ich gesehen, bei Viktoria Köln, die so ein bisschen zwischen Baum und Borke eigentlich sind. Aber das ist dann schon auch für den HFC die letzte Chance, weil es emotional ist. Und beim MSV muss man ganz klar sagen, du hast 29 Punkte. Ich habe ja letztes Mal den Tabellenrechner angeworfen. Du hast noch 18 Punkte zu vergeben. Da brauchst du zwischen 13 und 15, um noch rechnen zu dürfen. Das wären 4 oder 5 Siege aus 6 Spielen. Das haben sie vor den letzten beiden bitteren Pleiten geschafft. Aber seit gestern muss ich auch sagen, was der MSV für Fehler macht. Ich habe ja lange hier die Fahne hochgehalten. Es war ja laut Jannik Bakic erstmal ein Übergangsjahr geplant. seit gestern kann ich es nicht mehr glauben, weil das war gestern ein Spielverlauf, der war wie gemalt für ein Rettungsszenario. Du bist im ersten Hälfte, fand ich, haben die das ordentlich gemacht, die haben gut gestanden. Essen tut sich auch immer noch schwer, ein Spiel zu machen. Du gehst in Führung, kriegst dann in der Nachspielzeit, der läuft da durchs Mittelfeld, den musst du doch irgendwie vorher abräumen, das gibt's doch gar nicht. Dann schießen sie sich hinten diese Dinger selber rein, vorne lassen sie das Ding da liegen. Also es war gestern schon echt ernüchternd.
Ja, 1-4 im Derby in Essen verloren. Du hast wirklich auch gemerkt, du hast es ja kommentiert, Strassi, dass dann irgendwann auch der Kopf gar nicht mehr funktionierte. Mhm. Auch bei so Leuten wie Knoll. Ne? Da ist gar kein Selbstbewusstsein mehr vorhanden. 0,0. Und wir haben natürlich auch viele MSV-Fans unter unseren Hörern. Einer hat uns eine Nachricht geschickt an unser 4-3-Handy. Und der erklärt mal, oder er geht natürlich davon aus, dass der MSV absteigt. Und er nennt mal so ein bisschen die Gründe.
Hallo, liebes Podcast-Team. Hier ist Thorsten aus Wesel. Ich bin leidgeprüfter MSV-Fan, habe mich auch schon mal gemeldet nach dem Halle-Spiel. Der Abstieg, der so gut wie bevorsteht, der ist in den letzten Jahren einfach ist schleichend immer größer geworden, weil man einfach viele Fehlentscheidungen getroffen hat. Man hat sich große Namen verpflichtet, wo man gesagt hat, das ist unser Schopf, an dem wir uns packen, wo wir uns noch irgendwie dran halten, wieder hochzukommen. Und ihr hättet einfach, die Verantwortlichen des MSV hätten einfach mal die Augen aufmachen müssen. Und anstatt für die zweite Liga auszurufen oder das zu machen, einfach mal sich auf den Klassenerhalt zu konzentrieren und immer weiter gucken, dass man eine Mannschaft aufbaut, und das ist nicht passiert. Von daher, Abstieg gerechtfertigt, auch wenn er noch nicht fix ist. Ich gehe auch nicht mehr davon aus, also die Hoffnung ist bei mir komplett weg.
Ja, das ist exemplarisch, glaube ich, auch für die knapp 3000 mitgereisten Fans gestern beim MSV Duisburg, die dann irgendwann auch keine Hoffnung mehr hatten und auch gar keine, die haben nur noch untereinander geredet, getröstet, leer in die Weite geschaut. Da war, glaube ich, vielen klar, das Ding ist durch. Der MSV Duisburg, das war in den letzten Jahren so konzeptlos. Im Prinzip hätte da Paul Dardai trainieren müssen. So konzeptlos war das. Also man muss es schon wirklich sagen. Was die da gerade versucht haben, ist ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Der MSV Duisburg ist ein großer Traditionsclub, hat da ein Stadion stehen, wo Bundesliga gespielt wurde, hat eine große Fangemeinschaft, und natürlich können die nicht in die Saison gehen und sagen, so, wir wollen jetzt den Klassenerhalt feiern, weil das kennt man auch, wenn man mal für einen Verein gearbeitet hat. Du musst die Sponsoren überzeugen, du musst dieses Geld, was der MSV Duisburg ja nicht hat und unbedingt benötigt, irgendwie bekommen, und das bekommst du nicht von den Sponsoren, wenn du sagst, so, übrigens, jetzt wollen wir den Klassenerhalt, sondern das bekommst du, wenn du ambitionierte Ziele verfolgst. Das Problem ist, diese Ziele wurden ausgesprochen von Menschen, die nicht wussten, wie man diese Ziele in Tat umsetzt. Wenn es einen Pokal geben würde für einen Abstieg, dann würden da so viele Fingerabdrücke dran sein von so vielen verschiedenen Menschen, die entweder noch beim Verein sind oder schon längst Geschichte. Und all die, die da irgendwie den Fingerabdruck drauf haben, die sollten sich mal hinterfragen und vor allen Dingen auch ihre Ämter dann sozusagen mal ruhen lassen. Es muss sich komplett was ändern. Es muss mehr als nur ein Fenster geöffnet werden bei den Zebras. Ansonsten hat man wirklich das Gefühl, dass dieser Verein für lange Jahre von der Fußballkarte verschwindet. Es wird sowieso schon eine absolute Herausforderung in der Regionalliga West, A, zu überleben. Wie schaffen die das überhaupt finanziell? Und B, Rot-Weiß Essen hat es ja zum Beispiel gezeigt, Preußen, Münster, da auch rauszukommen, weil auf einmal kristallisiert sich immer ein anderer Verein raus. Und es steigt ja auch am Ende nur einer auf. Also die Zebras sind abgestiegen, da gibt es keine zwei Meinungen. Das hat man gestern in der zweiten Hälfte gesehen. Ich fand die Entscheidung, dann auch schlussendlich Boris Schommers zu wählen, das haben wir auch hinterfragt. Ein Trainer, der unter Vertrag stand, dafür auch noch Ablöse gezahlt, schlussendlich in 23 Spielen nur 6 Siege geholt. Auch das hat nicht gezündet. Ich fand es gestern auch fragwürdig. Wir hatten das Thema, es war nicht am Ende die Taktik, die dieses Spiel verloren hat. Es war schon die Mentalität. Aber man merkte einfach beim einen oder anderen, und ich habe es auch rausgehört bei Ginczek nach dem Interview, die waren überfordert, die sind sowieso schon überfordert. Dann Dreieraufbau, auf einmal ist es eine Dreier, eine Fünferkette. Castaneda spielt als Einziger. Warum sitzt Michelbrink auf der Bank? Das Zentrum, das war doch das Herzstück und er lässt Michelbrink auf der Bank. Ich verstehe es nicht. Engin, der gegen Bielefeld super funktioniert hat. Einfachste Fehler beim Brummetor. Du musst doch verhindern, dass der schießt 16 Meter vor dem Tor. Es sind individuelle Fehler auf dem Rasen, außerhalb des Rasens, auf der Trainerbank. Es sind zu viele passiert in den letzten Jahren. Der MSV ist abgestiegen.
Also ist es genau das, was wir gesagt haben, als er verpflichtet wurde. Da waren wir ja der Meinung, er ist zu wenig Feuerwehrmann und zu sehr vielleicht Taktiker oder zu sehr Tüftler, der dann die Mannschaft, wie du sagst, überfordert.
Er ist vor allen Dingen nicht das, was Peter Neururer gestern gesagt hat. Er hat jetzt nicht irgendwie geurteilt oder sowas, sondern er hat gesagt, es geht um die Köpfe. Fußball spielen können die alle. Ja, und dann musst du gucken, du brauchst nicht deine 11 besten Spieler, sondern du brauchst die 11 Spieler, die in der Lage sind, diesen Druck standzuhalten. Und dann hast du die eigentlich gefunden mit Engin Vural. Hast sie gefunden und brichst es auseinander.
Ja, aber nee, Strassi, ganz ehrlich.
Doch, du brichst es auseinander. Nein, du hast sie gefunden.
Ja, aber da muss ich jetzt einfach mal dazwischen. Der Satz oder der Name Engin Vural ist so oft hier gefallen, das hört sich ja an, als wenn Engin Vural 10 Punkte in 4 Spielen geholt hat und man hat ihn dann rasiert. Der hat ein Spiel gewonnen, ich glaube gegen Unterhaching, und ich will dem Jungen überhaupt nichts, also ich glaube, das ist ein riesen Trainertalent. Aber das ist nicht der Grund, dass der MSV abgestiegen ist. Vielleicht hat man mit Boris Schommers nicht den richtigen geholt. Das kann sein, und Antwerpen wäre vielleicht das Bessere gewesen. Wobei zur Wahrheit gehört auch, Schommers hat von den letzten 6 Spielen vor Bielefeld 4 gewonnen. Das Ding ist einfach, dass das für mich das Exemplarische ist, und das habe ich ja nun wirklich in den letzten Jahren auch studieren dürfen, auch bei meinem eigenen Verein. Du bewirbst dich über Jahre für einen Abstieg und ziehst immer noch am letzten Hallen das Ding raus und dann jubelt eine ganze Stadt, dann sagt irgendeiner, oh, ich gebe noch mal ein bisschen Kohle, dann holst du Ginczek. Ich habe im Winter gedacht, Ginczek, dritte Liga, wenn der einigermaßen fit bleibt, der schießt 7 bis 10 Tore. Das sind ja auch keine schlechten Spieler, die haben. Pledel oder sowas. Knoll war mal richtig gut. Knoll fand ich gestern übrigens gar nicht so schlecht, wie das der ein oder andere gesagt hat. Aber du merkst dann irgendwann in diesem Umfeld, das will ich nur damit sagen, in immerwährender Hoffnung, naja, wenn wir die Saison überstehen, dann können wir oben vielleicht mal wieder angreifen. Musst du ja auch irgendeinem erzählen darum. Und machst immer mehr Fehler in deiner Verzweiflung. Dann holst du da vielleicht noch einen externen Berater, dann holst du da noch einen großen Namen und dann zündet der Trainer zu spät. Ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, mit Vural wärst du in der Klasse drin geblieben. Und ich finde, dass Schommers schon ein paar Sachen nach zu langer Anlaufphase, das ist gar keine Frage, gebraucht hat. Aber das ist tatsächlich jetzt, und das würdest du in Ferl so nie erleben, das ist einfach am Ende das Ergebnis eines wirklich jahrelangen Niedergangs, der immer wieder aufgehalten wurde, weil dann die Fans doch mal gehupt haben, weil wieder 20.000 da sind, weil noch ein bisschen Geld gefunden wurde. So, aber die Mannschaft ist einfach nicht homogen zusammengestellt.
Ich verstehe deine Emotionalität. Ich habe nicht gesagt, Engin Vural hätte es geschafft, sondern ich habe gesagt, sie haben ihren Weg gefunden und danach wieder unnötigerweise aufgebrochen. Nachdem sie sich gefunden hatten, es ist auch wurscht, ob Engin Vural oder wer auch immer, sind sie im Niederrhein-Pokal sofort ausgeschieden, haben, glaube ich, 3 Spiele verloren. Ich glaube, der erste Sieg war erst im Dezember unter Schommers. Diese Zeit hast du nicht. Du hast schon den Interimstrainer, hast da schon Zeit verloren und dann hat er gerade den Weg gefunden und dann brichst du es wieder auseinander. Wobei, das ist egal, wie der heißt.
Wobei du immer noch nicht weißt, vielleicht stand das mit Schommers kurz vorher schon fest und dann musstest du noch ein Spiel überbrücken und kannst ja Schommers dann nicht sagen, ach übrigens, der Interimstrainer hat gewonnen, wir nehmen dich doch nicht.
Also beim MSV kann man das schon
sagen. Da kennst du ja die Abläufe jetzt auch nicht.
Aber dann einen Trainer zu nehmen, auch der Ablöse kostet und sowas. Es ist doch alles, wir haben doch alles erklärt, wir haben über alles gesprochen. Es ist auch nicht Boris Schommers Schuld. Das ist auch schon mal klar. Ich glaube, das hätte vielleicht sogar Antwerpen nicht geschafft. Der MSV ist krank. Mitch Kniert hat doch von der Intensivstation gesprochen. Da sind die schon lange nicht mehr. Die sind im Krematorium. Das ist so.
Ich sage immer noch 5 Siege. Könnten es noch retten, aber ich sehe seit dem Wochenende eigentlich auch wenig Hoffnung, da hast du recht.
Ich habe mir hier nur aufgeschrieben, war es das schon oder gibt es noch eine letzte Chance? Und ihr wart beide schon so final.
Nee, ich habe gesagt 5 von 6 Siegen, aber die Frage ist ja auch, wo soll das herkommen? Übrigens, du hast gerade die Frage nach Michelbrink aufgeworfen. Castaneda, Michelbrink, überragend. Aber es ist ja auch klar, dass so ein junger Spieler, Castaneda war gestern auch nicht gut. Das gehört jetzt dann, das ist für mich eines der größten Talente, das ich je gesehen habe in dieser Liga. Aber der hat in Bielefeld, haben sie ihn alleine gelassen. Und gestern, das ist auch irgendwann viel, wenn deine ganze Hoffnung, selbst wir machen Sendungen, das neue Herzstück, dann machen selbst wir, Castaneda, der Junge ist 19 Jahre alt, der kann ja nicht den ganzen Meidericher Spielverein auf den Schultern tragen. So, und so hast du zu viele. Dann zündet mal der eine, dann sagst du, boah, das EKG schlägt wieder oder das EEG mit Eswein, Engin und Ginczek. Ja, Eswein spielt jetzt auch ein bisschen besser. Der hat aber auch viel zu lange gebraucht. Pascal Köpkas geholt, der ist verletzt. Da kommt auch alle Scheiße, die wirklich von allen Flüssen und die Umgebung läuft, kommt im Moment in Meiderich an. Das muss man leider sagen.
Zum Thema Castaneda, natürlich, aber der hatte gestern gar keinen neben sich. Ne? Der war der alleinige Sechser, das ist viel zu viel.
Genau, das ist ja, also diese Stabilität, die Schommers ja geschafft hat in diesen 6 Spielen mit den 4 Siegen, das war ja diese Kombination mit Castaneda und Michel Brink. Warum er das dann aufbricht, das ist schon echt eine taktische Frage. Was mir immer noch viel zu kurz kommt, dieser Abstieg des MSV, wenn es denn so weit kommen sollte, das ist ja wirklich deutschlandweit wirklich, wirklich tragisch. Das ist ja wirklich ein so großer Traditionsverein. Du hast es ja gestern auch nochmal im Live-Kommentar gesagt. Bundesliga-Gründungsmitglied, ne? Also Vizemeister, insgesamt 28 Jahre Bundesliga.
UEFA-Pokal-Halbfinalist.
Da steigt nicht irgendwer ab, ne? Also das ist schon, das hat schon deutschlandweit irgendwie so eine Tragweite, da stirbt gerade ein Stück Fußballkultur.
Ja, aber man hat das Gefühl, und das haben wir auch gesehen, dass in den letzten Jahren, man hat sich dann auch irgendwann, glaube ich, damit abgefunden. Man denkt sich einfach nur so, wann kommt es denn? Man weiß, das Ende naht. Und man ist darauf vorbereitet. Natürlich wird es Tränen geben ohne Ende.
Das ist wie in einer Beziehung. Du hast schon mal ein paar Mal Schluss gehabt und so. Und dann versuchst du es nochmal. Dann hast du nochmal eine heiße Nacht und sowas. Und dann denkst du, das geht doch. Und anderthalb später hast du das Reinigungsmittel vergessen. Dann kriegst du schon wieder Mecker von zu Hause und sowas.
Und irgendwann ist es dann vorbei.
Irgendwann ist es vorbei.
Egal, ob man noch liebt oder nicht, es funktioniert dann einfach nicht mehr.
Zumindest hat der Verein so ein bisschen Perspektive mit Michael Preetz. Er hat ja diese Woche verkündet, dass er... dass ein Vertrag auch für die Regionalliga gilt. Da wurde ja lange so drum umspekuliert. Er wollte es nicht sagen, hat dann aber auch begründet, er wollte es extra nicht sagen, weil der Fokus auf dem Abstiegskampf liegen soll. Und diese Gedanken wollen wir uns gar nicht machen. Aber er hat jetzt in einem Podcast gesagt, Vertrag für die Regionalliga gilt auch. Was auch immer das heißen mag, ob er dann noch bleibt. Und viele Sponsoren bleiben ja auch. Es gab ja vor ein paar Wochen so ein Video, wo sich viele Sponsoren für den MSV bekannt haben. Also es ist ja so ein Stück weit Perspektive für den MSV.
Ja, man kann, das sagt man ja auch immer. Ne? Das hat man auch damals beim HSV, du wirst es noch spüren in dir, gesagt, so, die brauchen das jetzt mal in der zweiten Liga und dann neu anfangen.
Nee, das habe ich auch häufig mal zu Veggie gesagt. So,
so geht das nicht.
Von der dritten in die vierte geht das nicht. Nee,
da reden wir von einem Achtel von allem sozusagen, ja. Ne? Und du kannst dir deine geile All-Star-Mannschaft natürlich zusammenstellen in der Regionalliga West. Ob du am Ende mit der aufsteigst, ist dann auch, du brauchst jetzt die richtigen Leute. Also natürlich, der MSV, das ist eine Chance, die wehtut, die man aber jetzt nutzen muss, nutzen kann. Ob das aber gelingt, ich kenne die Bücher nicht, ich weiß
es
nicht.
Es hat auch nicht nur mit Ahnung. Büchern zu tun, das ist so brutal. Du kommst jetzt runter und alle 17, die da sind... Boah, der MSV kommt, die machen uns die Hütte voll. Die Spieler gucken noch auf den Terminplan, nur wann ist denn das Spiel gegen die? Das ist so schwierig. Das siehst du an Dresden, das siehst du an Schalke und dem HSV. Wenn du als absoluter Topfavorit dahin fährst, nein, du musst das Spiel machen. Irgendwo, wo neben einem Platz vielleicht sogar noch ein Traktor steht.
Freitagabend, Wegberg B.
Ja. Das ist brutal. Da würde ich nicht tippen auf den direkten Wiederaufstieg.
Was jetzt im Derby in Essen natürlich noch dazu kam, war dann... die Helme und die waren die Schmähgesänge der Essener Fans, da gab es ein Banner, viel Spaß in der vierten Liga, es gab wirklich Gesänge, die deutlich zu hören waren. Strassi, du hast im Kommentar ja auch gesagt, das ist jetzt ein bisschen zu viel des Guten, ein bisschen überzogen und daraufhin hat sich auch ein Essen-Fan bei uns gemeldet, der wollte sich auch nochmal dazu äußern, zu diesen Schmähgesängen der Essener Fans gegen Duisburg.
Ja, servus liebes 4:3 Podcast-Team, hier ist wieder euer RWE-Fan aus Passau, der Simon. Und zwar, Strassi, hast du natürlich sicherlich recht, dass man als Rot-Weiß-Fans da jetzt nicht diese Häme in diesem Ausmaß auspacken muss. Also ich sag mal, mir taten dann auch echt die Duisburger ein bisschen leid, also bei aller gelebter Rivalität und vielleicht auch Freude über diesen hohen Sieg und dass es bei uns jetzt noch um den Aufstieg mitgehen kann, tut es einem natürlich als auch Fußballfan in erster Linie natürlich Rot-Weiß-Fan, in zweiter Linie auch einfach Fußballfan extrem weh, wenn da so ein Traditionsverein wie der MSV auf dem Abstiegsplatz steht und da sich vielleicht nicht mehr retten kann. Insofern bin ich schon bei dir. Ich möchte vielleicht trotzdem nur noch mal kurz darauf eingehen, weil du hast es selber kommentiert im Laufe des Spiels, hast genannt, dass es 2007 Rot-Weiß am letzten Spieltag gegen den MSV abgestiegen ist und auch in der letzten Bundesliga-Saison 76-77 Rot-Weiß nach 4:0 vom MSV abgemeiert wurde und daraufhin dann auch abgestiegen ist. Weil du sagtest, das Karma würde sich rächen im Fußball. Ich glaube, das Karma war jetzt schon gegen uns und jetzt kommt es mal irgendwie auch mal auf unsere Seite zurück. Und insofern drücke ich alle Daumen, dass es vielleicht noch was wird mit dem mit der Relegation vielleicht, aber sonst greifen wir nächste Saison nochmal an. Natürlich auch in den MSV drücke ich irgendwo die Daumen, auch wenn es natürlich aufgrund der Rivalität irgendwie schwierig nachvollziehbar ist, aber ja, so ein Verein sollte einfach nicht in der vierten Liga spielen.
Schwierige Kiste, erstmal Dankeschön für diese gute Nachricht. Ich habe natürlich gewusst, als ich es gesagt habe, was danach passiert, und genau das ist auch eingetreten. Instagram, ich habe sogar Mails bekommen, ja, man hat mir über die Homepage geschrieben, wo ich gar nicht mehr wusste, wie das überhaupt funktioniert. Und ich habe jetzt keine Morddrohung bekommen, ne? Also, so weit ist es nicht gegangen. Aber was ich da erlebt habe in den letzten Stunden, das ist schon außergewöhnlich. Ich habe 20 Minuten nichts gesagt zu Taschentüchern rausholen und so weiter und so fort. Ich wusste natürlich, das wurde mir natürlich auch sofort vorgeworfen, was passiert ist bei diesem Abstieg, dass damals dann die MSV Duisburg-Fans Häme gegenüber den Essener Fans, übrigens hätte ich das 2007 kommentiert, hätte ich genau das Gleiche gesagt. Ich habe irgendwann gesagt, es ist jetzt gut. Wir haben das alle verstanden. Sie hatten alle ihren Spaß, ihre Taschentücher, ihre Wuppertal-Gesänge und so weiter und so. Ich habe gesagt, jetzt sollte man sich mal um sich selber kümmern und sich einfach um den Erfolg freuen und jetzt nicht noch mehr draufhauen. Das habe ich gesagt. Das wurde total aus dem Zusammenhang gezogen. Er sagt ja auch vom Karma. Ich habe gesagt, man sollte vorsichtig sein im Fußball. Das Karma schlägt schneller zurück, als man denkt. Das hören die gar nicht. Das können wir so einspielen, das hören die gar nicht. Und da kam ein absoluter Scheißdreck. Und ich sag's mal ganz ehrlich, weil man 2007 bei einem Abstieg mit Häme übergossen wurde und jetzt was fast 20 Jahre später hat man endlich die große Chance, das Comeback da zu feiern. Das ist schon mal das Erste, wo ich sage, okay, meine Güte, muss das sein. Aber sich dann sowas von asozial auch fast schon drüber auszulassen und mir irgendeinen Scheißdreck da anzukreiden, also das finde ich schon sehr überhöht. Mir geht das am Arsch vorbei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe viele Nachrichten einfach gelöscht. Ich habe ein paar beantwortet. Danach ist übrigens dann auch Schluss. Ah nee, so, ach, wenn du das und so weiter und so fort. Aber da muss ich sagen, also gute Nacht Deutschland. Weil Veggi, du hast es ja auch gesagt und hast ja auch gesehen, irgendwann ist auch mal gut.
Ja, also du kannst auf meine Unterstützung da natürlich absolut zählen. Was ich überhaupt nicht verstehe, also ich verstehe schon einen gewissen Grad an Häme und der gehört auch zum Fußball dazu, wenn du ein Derby hast. Aber das ist doch auch für Essen das geilste Spiel der Saison oder die zwei geilsten. Jetzt ist der MSV weg, das macht im Heimspiel was mit dem Ganzen und außerdem freust du dich doch als Fan auf so ein Spiel. Also ich will, dass der Konkurrent immer unter mir steht, aber am besten in derselben Spielklasse, weil das sind doch die Spiele, wofür wir uns schon freuen, wenn der Terminplan rauskommt. Das ist das Erste. Ich habe das auch schon, weil ich das ein paar Mal hier gesagt habe, mir schreiben auch Essener an, ihr immer mit eurem MSV und so, weil ihr da Sympathien für habt. Und da habe ich gesagt, ich verstehe es auch gar nicht. Ja, dann kam dieses 2007er und das ist genauso asozial dann gewesen. Die sind damals aufgestiegen, der MSV in die Bundesliga und RWE ist in die dritte Liga abgestiegen. Ja, aber ich finde, man kann das dann einfach mal sagen. Das mit den Taschentüchern, das war sogar ein Stück weit, finde ich das sogar noch, das ist ja auch so eine Geste, ja, nachvollziehbar, lustig, wie auch immer. Und dann siehst du hinten das Häufchen Elend, die anderen, für die das einfach eine Welt zusammenbricht. Was soll das dann noch? Und wie du gerade sagst, es wird ja gar nicht mehr darauf gehört, was du im ganzen Kommentar gesagt hast, sondern spielt irgendeiner dem anderen so ein Ausschnitt, hast du den von Magenta gehört? Und dann antworten da Tausende von, die die ganzen Sendungen überhaupt nicht gesehen haben. Es ist einfach, wie gesagt, das ist bitter und für mich ist Social Media, auch wenn ich ja auch selber ein bisschen was mache, ist der Anfang vom Ende der menschlichen Zivilisation. Es ist Wahnsinn, was man da lesen muss.
Ich glaube, die Wahrheit liegt so ein bisschen in der Mitte. Also man kann ja schon verstehen, dass da manche ein paar Häme kommen. Viele haben auch 2007 wahrscheinlich noch im Hintergrund.
Steht auch jeder.
Nur ich fand die Masse, dass man ein, zwei Sachen macht mit den Taschentüchern, aber es gefühlt war es so, die ganze zweite Hälfte nach der Führung war nur noch, juhu, der MSV steigt ab.
Ja, die haben sogar einen Banner
Wobei das fand ich sogar eigentlich auch, aber das, was du sagst, die können selber noch aufsteigen, ja. Dann freu dich doch erstmal genau, mit diesen emotionalen Sieg.
Nach einer halben Stunde habe ich dann was gesagt, weil ich gedacht habe, Freunde, jetzt, da ist eure Mannschaft, ihr seid Derby-Sieger, das ist doch wichtiger.
Weil wir sprechen ja auch häufig so von Gespür, von Fans in einer speziellen Situation und so, und da hätte auch, ich will jetzt gar nicht die RWE-Fans kritisieren, ne? Also ich fand nur die Masse an Negativität gegenüber dem MSV viel zu groß und weniger die Freude über den eigenen Sieg, die eigenen Ziele mit der Mannschaft dieses Jahr.
Es gab auch einen Schmähgesang nach Schlusspfiff, wo die Essener Mannschaft vor der Tribüne stand und dann so mitgehüpft ist. Da ging es irgendwas mit Meiderich oder so. Das finde ich dann auch problematisch, wenn die Mannschaft sogar dann auf irgendeinen Schmähgesang mithüpft.
Naja, wobei, da sage ich dir jetzt ganz ehrlich, das ist mir dann fast schon wieder zu viel. Die stehen da selber voll aufgepumpt vor Adrenalin, die jubeln da mit und dann hörst du erstmal vielleicht gar nicht, was sie sehen, da springen die mit. Da mache ich überhaupt keinem Spieler einen Vorwurf, ganz ehrlich. Du kannst auch nicht, wenn die jetzt da singen, sagen, dann feiern wir jetzt mit euch nicht mehr. Das, so funktioniert es nicht. Ich glaube, worüber wir hier sprechen, ist das, und das kann Strassi vielleicht noch viel besser beurteilen, 2018, als der HSV abgestiegen ist, haben die Gladbacher, hatten Banner mit dabei, Absteiger und was weiß ich nicht alles. Also das, was auch irgendwie zum Fußball ein Stück weit dazugehört. Und dann war doch dieser Moment eine Viertelstunde vor Ende, wo das ganze Stadion sich erhebt. Es war klar, wir steigen ab. Mein Hamburg liebe ich sehr. Und da haben selbst die Gladbacher Fans respektvoll einfach mal den Mund gehalten und gar nichts gemacht und haben danach noch mitgeklatscht über dieses Ding. Bei aller Rivalität, das finde ich dann sportlichen Respekt, der dann auch irgendwo dazugehört.
Ja, also Respekt sowieso. Also der ist völlig, hat man das Gefühl, im Fußball spielt das irgendwann gar kein Thema mehr. Wir haben die nur noch in Werbespots. Respekt ist das Größte. Wir sagen Nein zu Rassismus. Wir sagen dies, wir sagen das. Das ist aber das sind keine Werbesprüche. Das ist etwas, was jeder in seinem Körper tragen sollte, im Herzen, im Blut. Und das geht mir ein bisschen ab. Rivalität ist geil. Dieses Derby ist geil. Übrigens kam ein Fan vor dem Spiel zu mir, ein Essen-Fan mit Essen-Trikot, hat gesagt, hör mal zu unter uns, mir wäre das gar nicht, also ich würde es gar nicht schlimm finden, wenn wir das heute verlieren, weil das ist doch ein geiles Derby.
Ja, das so. Ist ja das, was ich gerade eben gesagt habe.
Es gibt auch ganz viele diese, wir reden ja immer über diese Handvoll, die anders agieren, als wir es uns wünschen. Deswegen, ihr müsst euch übrigens auch gar keine Sorgen machen. Also es geht mir alles total am Arsch vorbei. Ich habe wunderbare Freunde, ich habe tolle Familie und so weiter und so fort. Die gleich kommen. Also ich bin da ganz weit weg von irgendwelchen Problemen oder sowas. Aber das habe ich schon gedacht, ich wusste schon im Kommentar, das könnte jetzt bitter werden, naja.
Und vor allem geht es ja auch überhaupt gar nicht darum, dass man jetzt einen Verein lieber hat und den anderen weniger. Ne? Wir, wir mögen beide Vereine, glaube ich,
das
sehr.
Das wird einem ja das eh immer unterstellt. Ja. Ne? Ja.
Also wir sind natürlich unendlich traurig, dass der MSV wahrscheinlich absteigt und würden uns natürlich aber genauso darüber freuen, dass Essen aufsteigt. Ne? Also da geht es ja dann nicht darum.
Nein, die sollen bitte in der dritten Liga bleiben, weil ich will ja an die geile Hafenstraße. Punkt.
Stimmt, dann darf Essen nicht aufsteigen. Genau, wir wollen diese Mannschaften einfach bei uns in der dritten Liga haben und sind deswegen natürlich echt wirklich ein bisschen traurig, dass der MSV abgeht. Aber sind bei jeder Mannschaft, glaube ich.
Hey, ich finde vor allen Dingen noch, wenn du halt siehst, was da ja auch dranhängt an Geschäftsstelle und sowas und für die Leute ist das ja schon auch eine Bedeutung. Ich glaube, dass es viele Menschen in Duisburg gibt, die vielleicht auch ganz lange schon nicht mehr im Stadion waren, aber die für die man trotzdem am Wochenende fragen, wie hat denn der MSV gespielt? Und ich finde, der härteste Cut im Fußball ist der zwischen Liga 3 und 4. Das finde ich schon.
Du verschwindest einfach in die Bedeutungslosigkeit. Hm?
Ja, frag mal bei Alemannia Aachen. Die jetzt wieder zurückkommen. Also,
ich kann dir viele aus den anderen. Offenbach, Wuppertal, ja, Oberhausen, alle. Erfurt. Also, wann werden wir diese Mannschaften auf der Profifläche wiedersehen?
Weil die auch immer mehr, das muss man ja auch sagen, von der ersten Liga an, viele Clubs einfach, die vielleicht einen Sponsor dahinter haben, ein Konstrukt sind, Plätze wegnehmen
die
für diese
Verzwergung der Bundesliga.
Ja, klar. Ja. Ja, da fängt es ja an.
Und dann unser nächstes Thema ist, alle in der Regionalliga, die Meister müssen aufsteigen. Die Bayern-Regionalliga muss abgeschafft werden. Darum kümmern wir uns.
Sonderfolge.
Ja, das wäre ein erster Schritt. Dieses Nadelöhr müsste mal ein bisschen vergrößert werden. Dann
aber das ist im Westen ja zum Beispiel immer so, da steigt der Meister auf, aber es muss in allen Regionalligen.
So, jetzt fahren wir erstmal am Freitag nach Duisburg.
Genau. Ihr seid ja ganz nah dran am Duisburger Drama. Das ist vielleicht der allerletzte Strohhalm. Duisburg zu Hause gegen Waldhof Mannheim. Ihr drei seid ja da.
Ich finde vor allen Dingen, wenn du jetzt bei diesen ganzen Rechenspielen, die da sind, wenn du weniger als 6 Punkte Rückstand hast, das ist immer noch so ein Nahbereich, weil das sind 2 Spiele. Also jetzt, das sind ja 8 Punkte jetzt oder was, das ist schon viel.
Und die schlechtere Tordifferenz, ja, viel schlechter.
Also Fakt ist, es ist einfach die letzte Chance am Freitag, ja. Es muss gewonnen werden, fertig, aus.
Genau.
Wie viele Fans kommen?
Keine Ahnung.
Was wird es für eine Stimmung sein?
18 bis 20, noch einmal alles zusammen.
Und also glaubst du wirklich? Genau.
Muss man nochmal sowas machen wie Busankunft, wie jetzt neulich?
Ja, wird was passieren?
Du musst jetzt, also die MSV-Fans haben in den letzten Jahren, glaube ich, alles getan. Also an denen liegt es auf gar keinen Fall. Aber die werden mit Sicherheit sich irgendwas einfallen lassen. Die Waldhof-Fans werden auch mitkommen. Das wird eine besondere Atmosphäre. Flutlicht wird angeknipst. Es steht mit Thomas Wagner, Deutschlands bester Sportmoderator, dort unten.
So.
Und Jannik Bakic, Deutschlands Top 3 Ü-Wagen Leiter. Nee, das muss man schon sagen.
Ich nehme meinen 1B-Moderator Tobi Schäfer mit. Wir machen Doppelmoderation.
Schäfer kommt als Field-Reporter.
Wenn ihr noch Platz im Auto habt,
kommt der Kommentar aus der Box.
Ah, und Experte ist Steven R.
Ja,
das auch noch.
Der kennt sich auch in den unteren Regionen aus.
Genau, auch im Fußball.
Das ist ja nur der Auftakt in das nächste Drittliga-Wochenende, in den 33. Spieltag. Wir haben darüber hinaus noch viele andere Partien, die wir schon genannt haben. Regensburg gegen die Münchner Löwen und Ulm gegen Münster. Darauf wird sich so ein bisschen konzentrieren. Und dann sind wir noch gespannt, was passiert, und sind damit durch für heute. Ist da denn, jemand möchte noch was loswerden? Schwarzwaldklinik?
Nee, habe ich heute nicht, weil ich so ein Programm hatte, habe ich heute nicht dabei.
Weil du ausnahmsweise mal Fußball geguckt hast.
Ganz genau. Ja, genau.
Ja, dann nächste Woche 2 Folgen Schwarzwaldklinik.
Frage der Woche.
Ganz genau. Achso, doch, ich hatte aber für euch noch eine Frage, vielleicht einfach so eine Frage der Woche, genau.
Ja.
Wer ist der letzte Kapitän, der in 2 aufeinanderfolgenden Champions-League-Finals die Binde getragen hat und beide verloren hat? Wir kommen ja hier manchmal mit großem Sport um die Ecke.
Ist das einer von Atletico Madrid?
Ist das ein deutscher Spieler?
Nein, das ist kein deutscher Spieler. Oder das ist keiner von Atletico Madrid, aber es ist ein Spanier.
Canizares? Irgendwie Valencia? Oder?
Valencia ist schon gut. Gaisca Mendieta.
Mendieta, okay.
99 und 2000 gegen Real und gegen die Bayern. 2000 und 2001, genau.
Kann die Bayern! Genau die so. Bayern!
Ja, Mendieta war übrigens ein geiler Mittelfeldspieler mit den wehenden Haaren, wenn er mir das Mittelfeld geflogen ist.
Habt ihr das spanische Pokalfinale? Ich habe mir das Elfmeterschießen angeguckt. Boah, die haben alle geheult auf der Tribüne, egal ob die gewonnen oder verloren haben. Athletic Bilbao gegen Real Mallorca, der erste Titel seit 40 Jahren für Bilbao.
Die waren damals, haben das Double gewonnen, 84.
83, 84.
Ja. 24. Pokalsieg, weil früher war die spanische Meisterschaft, wurde praktisch in einem K.O.-System ausgetragen, das war dann die Copa del Rey, das war früher der größte Titel, 24, mehr als Real Madrid.
Es ist echt brutal, was das für ein Tradition, also ich wusste das vorher gar nicht, Athletic Bilbao ist natürlich bekannt als outstanding Verein, aber was die alles schon erreicht haben, krass.
Mallorca nicht im Europapokal oder keine Chance mehr, da geht eine prima Auswärtsfahrt flöten.
Das stimmt.
Aber vielleicht nächstes Jahr.
Aber Rapid Wien wird es schaffen mit Thomas Kraus.
Gestern Punkt in Salzburg geholt.
Liebe Freunde, vielen Dank. Wir wünschen eine schöne Restwoche und hören uns nächste Woche wieder bei 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Tschüss. Tschüss.
Schöne Ciao. Woche. Tschüss.
Getränke in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Keine Einschätzung.